Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo, du Liebe! In dieser Folge spreche ich mit der lieben Kerstin, die im Internet auch unterwegs ist als Regenbogenmamas, über eben genau dieses Thema Regenbogenschwangerschaft. Falls du den Begriff noch nicht gehört hast, möchte ich dir kurz den Hinweis geben, dass das gegebenenfalls ein triggerndes Thema sein kann. Denn das Regenbogenbaby bzw. die Regenbogenschwangerschaft bezeichnet diejenige, die nach dem Verlust eines Kindes stattfindet. Das heißt, wir sprechen in dieser Folge auch über das Thema Fehlgeburt, Totgeburt oder Tod eines Babys. Höchstwahrscheinlich aber hast du gerade eingeschaltet, weil du vielleicht gerade wieder schwanger bist. Dann herzlichen Glückwunsch. Oder du planst, nach einem Verlust wieder schwanger zu werden. Dann erstmal Chapeau, dass du dich nämlich aktiv versuchst vorzubereiten auf die Folgeschwangerschaft. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und du bekommst in dieser Folge jetzt ganz wertvolle Gedanken und Tipps, was du für dich tun kannst, um diese Folgeschwangerschaft nicht in völliger Angst oder Trauer zu erleben, sondern ganz gestärkt durch diese Zeit gehen kannst. Übrigens lebt Kerstin gerade in Costa Rica, also falls ihr im Hintergrund merkwürdige Geräusche hört, das sind Tiere und keine Kinder, die gequält werden. Sie spricht am Ende der Folge auch von 2 Masterclasses, die sie anbietet, und ich habe spontan einfach mal nach einem Rabattcode für euch gefragt. Wenn ihr euch also von ihr abgeholt fühlt und mit ihr weiterarbeiten möchtet, dann findet ihr alle Wege und Links zu Kerstin und eben diesen Rabattcode in den Shownotes. Und nun wünsche ich ganz viel Freude beim Hören und von Herzen alles Gute für dich und dein Baby. Hallo liebe Kerstin, herzlich willkommen zu Gast heute in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist.
Hallo Sabrina, ja schön, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gut. Du bist heute hier bei mir zu Gast, weil ich dich eingeladen habe, über das Thema Regenbogenschwangerschaft zu sprechen. Ich hatte neulich eine Podcast-Folge erstellt über meine 3 Fehlgeburten und mir da auch schon darüber Gedanken gemacht, wie würde es aussehen, vielleicht in einer Regenbogenschwangerschaft, und habe auch meine Instagram-Community gefragt, ob sie Lust darauf hätten, das Thema nochmal im Podcast zu haben. Und ich weiß, ich folge dir schon seit sehr, sehr langer Zeit, bevor ich überhaupt Sternenkind-Mama wurde.
Ach, ehrlich? Ah ja.
Genau. Und da bin ich direkt auf dich gekommen und habe dich einfach mal gefragt. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist. Bevor wir in den harten Stoff einsteigen, magst du dich vielleicht mal einfach mal vorstellen als Person und woher kommt vielleicht auch deine Vision, das zu machen, was du tust?
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Genau, ja. Also ich bin Kerstin, ich bin selbst betroffene Sternenkind und Regenbogenmama. Für manche mögen die Begriffe vielleicht auch neu sein. Ich bin ja total drin in diesem Mikrokosmos, aber ich erkläre es einfach gerne auch nochmal. Sternenkinder werden die Kinder genannt, die während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder eben kurze Zeit danach versterben. Also ganz junge Babys, und die Regenbogenbabys sind die Kinder, die nach einer Verlustschwangerschaft, nach einem Verlust ins Leben der Eltern geboren werden. Und ich möchte hier auch von der Begrifflichkeit gleich klarstellen, das bedeutet nicht, dass dieses Folgekind das Licht und die Schönheit des Regenbogens in sich trägt, ne, und dass das vorherige Kind so irgendwie wieder wettmacht, sondern der Terminus kommt eigentlich aus dem Amerikanischen, and after every storm there is a rainbow, so diese Phrase, was total schön ist, und der Sturm bezieht sich aber nicht auf das verstorbene Kind, sondern eben auf diese, ja, existenzielle und krasse und heftigste Zeit, die Eltern haben, nachdem ihr Baby oder gar auch mehrere Babys verstorben sind. Und mit dieser Folgeschwangerschaft kann eben auch ganz, ganz viel Hoffnung zurückkommen und natürlich dann auch mit der Geburt des Babys. Und das ist so die Symbolik dahinter, die ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag.
Ja, schön. Habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, warum es eigentlich Regenbogen heißt. Danke dafür. Ja.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und bei mir war es so, dass Lara meine erstgeborene Tochter ist. Sie ist 2016 still geboren. Sie ist ganz spät in der Schwangerschaft verstorben. Wir wissen auch nicht, was der Grund war, warum sie verstorben ist. Es war eine unauffällige und sehr heitere und für mich auch einfache und glückliche Schwangerschaft. Und mit ihrem Tod brach eigentlich so alles für mich zusammen. Also es hat nichts mehr irgendwie Sinn ergeben, weil ich auch so alles getan hatte in meiner Schwangerschaft. Ich war so in Verbindung mit ihr. Ich habe Hypnobirthing gemacht. Ich hatte so sehr dieses Gefühl auch, dieses Kind bleibt bei mir und bleibt bei uns. Man muss dazu sagen, ich hatte vor der Schwangerschaft mit Lara eine ganz, ganz frühe Fehlgeburt. Das war so, da war ich im Urlaub und hatte einen positiven Schwangerschaftstest. Wir waren 3,5 Wochen im Urlaub und kurz vor Rückflug hatte ich Krämpfe, hatte ich Blutungen und hatte da eine kleine Geburt. Also ich hatte nur diesen Test, war auch sehr überfordert damit, was da jetzt passiert. Also ich wusste auch gar nicht, ist das jetzt mein Baby, was ich da gerade verliere? Natürlich hinterher mit den Schmerzen, mit dem, was ich auch gesehen habe, war es ganz klar, aber ich war sehr, sehr überfordert und bin aus dieser ersten Schwangerschaft auch mit einem ganz, ganz starken Kinderwunsch weitergegangen. Also da ist mir erstmal so klar geworden, wow, okay, ich möchte wirklich auch Mama sein. Und als ich dann mit Lara über diese 12. Woche gegangen bin, war es auf der anderen Seite auch wieder so klar, jetzt bin ich safe. Ne? Jetzt, man hört von diesen ersten 12 Wochen, aber darüber hinaus habe ich persönlich nichts gehört und auch im Freundeskreis oder so. Ja, und das als sie dann...
sogar noch mehr tabuisiert als ohnehin schon, ne?
Ja, also von dem ersten Trimester hört man ja, spricht man ja, liest man hier und da einen Artikel, ne? Aber so wirklich alles darüber hinaus und dann auch jenseits der 20. Woche... Da hört man nicht mehr so viel darüber und von dem her war das für mich total, ja, mir hat es ja den Boden unter den Füßen weggerissen mit dem Tod von ihr, weil das alles so, es hat einfach keinen Sinn ergeben, so kann ich es ganz gut, so war das Gefühl sehr stark für mich und für uns war aber auch sehr schnell klar, dass wir ein Kind wollen, also ich sage auch immer, der Kinderwunsch, der stirbt nicht mit dem Kind, das kann man auch gut abtrennen voneinander. Na, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Und ich bin dann ein gutes Jahr danach bin ich wieder schwanger geworden. Das war dann meine Regenbogenschwangerschaft, also die Schwangerschaft mit
nach Lara dann.
Genau. Mhm. Und ich habe in dieser Schwangerschaft schon gemerkt, dass ich also beziehungsweise es war gar nicht so bewusst, weil es ist ganz schwierig, sich einer Sache bewusst zu machen, wenn man im Außen nicht so einen Rahmen hat. Weißt du, wie ich war, wenn du mit deinen Gefühlen so alleine stehst? Also es war so, ich habe mich nicht normal schwanger gefühlt, ich habe mich aber auch nicht ganz tief traurig gefühlt. Ne? Also es war so, und ich hatte aber im Außen niemanden, der mir sagt, ja, das ist eine Folgeschwangerschaft, da gehört halt das mit dazu und das spielt mit rein. Und ich habe mir dann so ein bisschen meine Hilfen zusammengesucht für die Folgeschwangerschaft und ich muss sagen, ich bin dann auch ganz gut durchgegangen durch die Folgeschwangerschaft, auch im Vergleich, was ich von anderen Frauen damals gehört habe, mit denen ich in Kontakt war oder einfach wusste. Und das war so das erste Mal, aber auf unbewusster Ebene, dass ich so wahrgenommen habe, hey, eine Folgeschwangerschaft ist halt einfach keine normale Schwangerschaft, ne? Und ich habe dann noch ein Folgekind bekommen, und zwar jüngste Tochter, die Leni, die ist 2020 geboren. Und in diesem Jahr, ich kann dir gar nicht sagen, Sabrina, wie es draufkam. Ich finde es im Nachhinein aber so spannend, weil du musst wissen, die Leni und die Lara, die haben eine ganz enge Beziehung miteinander. Also meine verstorbene Tochter und meine jüngste Tochter. Zum Beispiel ist meine jüngste Tochter an ihrem ursprünglichen ET geboren. Sie sieht ihr ganz, ganz ähnlich. Sie hat ihr total ähnlich gesehen bei der Geburt. Wir haben jetzt festgestellt, oder ich habe jetzt festgestellt, Lara ist an dem Dienstag nach Ostern verstorben. Leni ist an dem Dienstag nach Ostern geboren. Also es sind so wirklich so krasse Sachen. Und von dem her finde ich es jetzt so im Nachhinein. Ich hatte die Frage nämlich kürzlich in dem Podcast auch so stimmig, dass ich in Lenis Geburtsjahr darauf kam, eine Begleitung für Folgeschwangere anzubieten, die den Fokus eben auch darauf legt, nicht zu normalisieren, aber auch die Folgeschwangerschaft ein Stück weit rausholt aus der tiefen Trauer um das verstorbene Kind, sondern auch wirklich diese Freude und diese Hoffnung wieder mit hineinlässt, weil das ist so das, auch die Frage meiner Vision, es ist auch so ein Teil meiner Vision, wie ich es häufig noch erfahre, dass es eben entweder so eine Normalisierung ist, jetzt ist ja wieder alles gut, ne? Jetzt gucken wir halt, wie wir diese Schwangerschaft kontrollieren. Oder auch, dass so die Freude noch so sehr unter dem, darf ich mich jetzt freuen? Ich habe da irgendwie ein Schuldgefühl meinem verstorbenen Kind gegenüber. Ich muss ja jetzt weiter trauern und na, ich kann das gar nicht so reinlassen. Und ja, das darfst du. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du es auch machst und dir diese Folgeschwangerschaft wirklich auch als eine schöne Erfahrung schenkst, die zwischen dir und deinem Regenbogenkind ist, ne? So, und das auch wieder wachsen darf. Und ja, das ist so ein Teil meiner Vision. Und seit 2020 mache ich das tatsächlich auch hauptberuflich. Ich war davor Sozialpädagogin, habe da in verschiedensten Bereichen gearbeitet für eine lange Zeit. Und seit 2020 begleite ich jetzt aber ausschließlich eben Frauen in die Folgeschwangerschaft und durch die Folgeschwangerschaft. Genau, ja, und habe da noch eben verschiedenste Weiterbildungen mit hinzugehört und geholt, um wirklich da auch spezialisiert begleiten zu können. Genau.
Ja, sehr cool. Jetzt haben wir so viel schon angedeutet, was passieren könnte in der Folgeschwangerschaft, beziehungsweise sich überhaupt dessen ja erstmal bewusst werden, dass das jetzt anders ist als die Schwangerschaft zuvor, bevor du den Verlust erlitten hast, den du erlitten hast.
Ja.
Kannst du mal so vielleicht herunterbrechen, welche Herausforderungen da auf einen zukommen? Und ich glaube, das hilft auch wahrscheinlich mega Frauen, die gerade in der Situation sind, das mal formuliert zu haben. Das, was ich da gerade fühle, manchmal findet man ja gar keine Worte dafür oder kann das irgendwie gar nicht so richtig klar fassen. Man fühlt sich nur irgendwie nicht so richtig in seiner Haut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das helfen kann, wenn du es so runterbrichst. Was sind die Herausforderungen?
Ja, das ist ganz, ganz richtig und wichtig, was du ansprichst. Und das ist das, was ich auch meinte. Ne? Man kann es so gar nicht benennen, wenn man irgendwie alleine dasteht, was man denn da fühlt und braucht irgendwie so einen Spiegel oder einen Rahmen von außen. Es ist ganz wichtig zu wissen in der Folgeschwangerschaft, dass mit positivem Test die Herausforderungen, die du eh schon als Sternenkind-Mama hast, dass die nicht weg sind. Ne, also das ist schon mal das eine, du nimmst eigentlich das schon mit, also sprich, es geht weiterhin darum, dass du trauern darfst, es geht weiterhin darum, dass dein Baby, was verstorben ist, nicht zurückkommt, ne? Also dass das ein anderes Baby ist, das heißt, da auch deinen Raum zu finden, wie gestalte ich den für mein verstorbenes Kind auch so, dass eben solche Schuldthemen nicht hochkommen, das ist ganz, ganz wichtig, sondern ich kann für mein verstorbenes Kind da sein und ich kann für mein Baby im Bauch da sein und wenn ich noch Kinder an der Hand da habe, kann ich auch für die da sein. Na, also das geht genauso weiter und auch so die, nein, du hast ja auch selbst betroffene Sternkind-Mama, du weißt, du hast bestimmt auch so erfahren, so diese Umstrukturierung im Außen. Also, dass vielleicht manche Freunde das nicht halten können, verletzende Kommentare, die nicht absichtlich, meistens nicht absichtlich so gefallen sind, aber dass so etwas passiert. Das heißt, ich muss mich orientieren, wie komme ich mit meinem Umfeld wieder klar, ne? Wie komme ich mit meinen Freunden wieder klar, wie gehe ich mit Sätzen um, jetzt ist es ja mal wieder gut oder dann Stichwort Folgeschwangerschaft, jetzt freu dich doch mal, du hast jetzt die Verantwortung für dein Baby im Bauch, also so diese Themen, die bleiben so und verändern sich jetzt zum Beispiel dem Wording her dann einfach auf die Folgeschwangerschaft bezogen und das andere ist auf die Trauer bezogen, ne? Und was halt so ganz klassisch natürlich dann noch mit dazu kommt, was es auch von einer anderen Schwangerschaft abtrennt, ist natürlich diese überstärkte Angst, diese größere Angst, diese Verlustangst, geprägt von der Erfahrung, die man gemacht hat als Frau. Die Angst vor Wiederholung, das Vertrauen in den eigenen Körper, das Vertrauen in sich, das Vertrauen in die Welt, das Vertrauen in das Baby. Also das ist auch so ein bisschen eine Nuance. Manche sagen, ich vertraue eigentlich meinem Baby, aber ich vertraue meinem Körper nicht mehr. Ja, je nachdem, wie individuell die Geschichte war. Manche sagen, ich vertraue meinem Körper, aber ich vertraue irgendwie den äußeren Umständen oder dem Leben, Gott, Schicksal, ne, wie immer du das siehst, nicht mehr. Das ist so ein ganz, ganz großes Thema, dass die Bindung zum Kind im Bauch sich verändert, dass die langsamer wächst. Ich spreche da gerne auch immer von der angezogenen Handbremse. So, ne?
Total. Wie so eine Wand, die irgendwie dazwischen ist, zwischen dem Gefühle zulassen zu können, ne?
Genau, ist auch eine Schutzreaktion in dem Moment, ne? Ist ja auch eine Schutzreaktion zu sagen, ich warte jetzt erstmal ab und letztes Mal habe ich mich auch schon so gefreut und dann hat es wieder nicht geklappt. Genau, und das
und
hängt.
Ich kann sagen, das ist nicht mal eine bewusste Entscheidung, nee, dass man sich irgendwie dafür entscheidet. Ja. Jetzt bin ich vorsichtiger in meiner Hoffnung, sondern egal, also bei mir war es echt, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber mit jeder Folgeschwangerschaft wurde diese Schutzbarriere einfach größer und es wurde schwieriger, egal mit wie viel Bewusstsein ich dagegen anarbeiten wollte.
Ja, das sitzt halt so tief, ne? Diese Angst. Da kommt man dann über diese bewusste Ebene zu einem Grad auch einfach gar nicht mehr ran. Und das ist aber auch in Ordnung. Also das darf auch wachsen. Ich habe ja selbst auch Frauen begleitet, die mehrere frühe Verluste hatten, ne? Also wo wir dann gemeinsam in der Schwangerschaft über diese Zeit gegangen sind. Und in dieser ersten Zeit war das erste Mal wirklich durchzugehen und zu überleben. Und durchzugehen und durchzukommen und es auch so ein bisschen die Erwartungen immer anzupassen, ne? Und aus dieser Schuldfalle vor allen Dingen rauszugehen. Weil dann kommt ja, oh Mann, ich sollte mich doch freuen und das arme Kind und das Baby hat es doch verdient. Ne? So, das geht dann ja los. Und dann aber zu sehen, hey, du tust gerade dein Bestes. Du bist, zu den Frauen im Coaching sage ich, und ihr seid bei mir. Ne? Ihr habt diesen Schritt gemacht und gebt euch einfach auch die Zeit da wieder, eine Gegenerfahrung machen zu dürfen, in diese Beziehung reinwachsen zu dürfen. Ne?
Schön.
Genau.
Wir haben einen Riesenbatzen von Herausforderungen. über dieses Thema Beziehung, Bindung, Gefühle zulassen, haben wir jetzt kurz gesprochen. Was kann ich denn für mich tun, um nicht, vor allen Dingen ja wahrscheinlich das erste Trimester, aber je nachdem auch, wann du den Verlust erlitten hast, ne, es wird ja immer irgendwie ein Meilenstein sein, da nicht völlig in der Angst zu verweilen und auszurasten und nicht mehr klarzukommen. Was kann ich tun für ein bisschen Vertrauen?
Ja, also es ist so, in meiner Arbeit hat sich herausgestellt, dass ein systemischer Ansatz beziehungsweise der Ansatz, multidimensional zu arbeiten, eigentlich das ist, was im Hinblick auf Vertrauen wirklich gute Ergebnisse liefert, würde man kalt irgendwie sagen, was einfach große Prozesse ermöglicht und so dieses Gesamtsystem stärkt. Weil es eigentlich genau das ist. Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Herausforderungen gesprochen. Und all diese einzelnen Herausforderungen, die darf man sich anschauen. Also zum Beispiel, kannst du etwas machen, um die Bindung ganz aktiv zu stärken? Da gibt es ganz klassisch, kennst du vielleicht auch, den Herzfaden, das Herzband. Na, das ist, wo du dich über dein Herz mit deinem Baby verbindest. Und das ist gerade auch am Anfang was ganz, ganz Sanftes, wo du dich reintasten kannst, wenn du dich eben auch noch gar nicht so rantraust. Dann kannst du reingehen bis, ich mache ja die Weiterbildung auch gemacht zur bindungsorientierten Begleitung in der Schwangerschaft. Das heißt, du kannst wirklich eine ganz tiefe Bindungsförderung machen. Das ist etwas, was ich auch gemacht habe mit Liana und mit Leni. Das sind wöchentliche Sitzungen, wo du ganz bewusst in deinen Bauchraum, zu deinem Baby hinreist und in der Wahrnehmung bist und in der Verbindung mit diesem Baby. Und da bekommst du von deinem Kind im Bauch ganz klar Gefühle, Bilder, einfach ein Bewusstsein dafür, dass das auch ein anderes Kind ist, ne? Weil darum geht es ja so sehr. Es geht ja darum, wirklich auf allen Sinnen, auf allen Ebenen, nicht nur kognitiv, sondern körperlich, emotional zu erfahren, das ist eine andere Schwangerschaft, das ist ein anderes Baby, ergo kann es auch einen anderen Ausgang haben, ne? Und da ist zum Beispiel die Bindungsförderung ein ganz tolles Tool, weil die eben dein Baby mit einbezieht. Da sagst du dir das nicht für dich, sondern du bekommst das Gefühl von deinem Baby. Genau, und was natürlich auch ganz wichtig ist, Stichwort Multidimensionalität, ist wirklich, sich ein gutes Helfesystem zu erstellen. Das ist auch etwas, was man direkt gleich am Anfang machen kann. Wirklich, also auch mit aktivem Kinderwunsch schon. Da musst du nicht warten, nochmal zu gucken, wer ist an Fachpersonen um mich herum, Gynäkologe, Gynäkologin, Hebamme, wer begleitet auch wie. Ne? Also ich sage auch immer, es ist ganz wichtig, bei einem Helfesystem zu wissen, wer hat welche Aufgaben. Und was erwarte ich zum Beispiel von meinen Freunden, von meiner Familie, kann ich was ganz anderes erwarten, wie jetzt von meiner Hebamme, ne? Oder von meinem Gynäkologen. Da geht es eben wirklich um das Medizinische. Und ich gebe auch hier immer die Empfehlung, lass die medizinischen Sachen beim medizinischen Fachpersonal, also Stichwort auch Doppler, den sich für zu Hause zu holen. Ich kann diesen, ich verstehe, was dahinter
das
steht.
Das ist mittlerweile verboten?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, nee. Also ich bekomme es schon noch mit, dass man es kaufen kann. Ich meine, die Richtlinien reduzieren ja den Ultraschall total stark. Von dem her ist es eigentlich strange, dass du bei dir den Doppler kaufen kannst für deinen Privatgebrauch zu Hause, ne, und es abhören.
Hat sich irgendeine Lobby durchgesetzt.
Genau. Es ist halt, ich finde, es kann ganz hilfreich sein, wirklich zu wissen, das ist mein medizinischer Rahmen und da passiert das und das ist mein emotionaler und da passiert das. Und für dich selbst ist es eben wichtiger, deine innere Sicherheit zu stärken, anstatt dir ein Gerät zu holen und da drauf zu blicken, vielleicht dann die Herztönchen nicht zu finden, in Panik zu geraten, vielleicht die falschen Herztönchen zu finden, hatte ich auch schon, ne? Und zu denken, alles ist safe, ist es aber gar nicht. Oder ich stelle auch immer die Frage, was ist, wenn du in dem Moment wirklich keine Herztönchen findest? Dann bist du da alleine in deinem Wohnzimmer, in deinem Zuhause. Ne? Dann ist auch vielleicht danach dein Haus, dieser Raum, so ein gewisser Trigger. Und ist es nicht besser, jemanden dann auch schon bei dir zu haben, der dich dann auffängt, der dich hält, anstatt das alleine zu machen? Also es sind so Fragen, die ich auch ganz wichtig finde, die man sich stellen darf, bevor man loszieht und sich zum Beispiel so ein Gerät auch kauft.
Man macht oft Dinge, ohne sich über die Konsequenzen eigentlich bewusst zu sein. Ne? Man macht die Dinge oft mit der Erwartungshaltung, meine Erwartungshaltung ist, dass alles gut ist, hat aber nie in Erwägung gezogen, dass vielleicht auch ein unerwartetes Ergebnis dann kommen könnte. Und auf das ist man dann ja nicht vorbereitet.
Genau.
Was quasi doppelt schlimm ist, ne? Ja.
Genau.
Und ich finde es auch total spannend, was du sagst. Allgemein hat man wahrscheinlich ja irgendwie so ein bisschen Bedürfnis nach mehr medizinischer Überwachung, oder?
Ja, also die Studien sind da auch ganz, ganz klar, dass die Folgeschwangerschaft deutlich interventionsreicher ist. Angefangen von, wie häufig gehen Frauen zu Gynäkologen, bis Ultraschalluntersuchungen, bis auch geplante Bauchgeburten und Einleitungen. Mhm. Genau, okay. Sind deutlich höhere Werte.
Da gilt halt, denke ich mal, die gleiche Herangehensweise, die du eben geschildert hast. Ne? Auch hier mach dir bewusst, was erwartest du von dieser Untersuchung? Was kann die dir geben und was kann sie dir im Zweifelsfall vielleicht halt nicht geben? Ne?
Genau. Ich arbeite da immer gerne mit dem Franny-Muster. Das ist ein Fragemuster. Aha, ja. Ich glaube, kennst du von Green Birth entwickelt worden? Mhm. Eigentlich für Geburtsinterventionen, aber ich finde das hervorragend auch schon, um es in der Schwangerschaft zu benutzen. Und da fragst du dich eben genau durch. Also manchmal schlägt ja dann auch der Arzt etwas vor, sei es eine Untersuchung oder sei es dann, ich kenne es auch, ne, wenn Babys reif geboren, verstorben sind, dass dann die Ärzte in der Folgeschwangerschaft sagen, wir leiten auf jeden Fall ein, wenn sie so und so weit sind. Und es ist ja alles fein, wenn du dahinter stehst, aber wenn nicht, ist das Franny-Muster. Und ich finde auch, wenn du dahinter stehst, darfst du das Franny-Muster auch anwenden, um dir einfach wirklich alle Informationen zu holen, weil du fragst dann nochmal die Vorteile davon ab, ne? Du fragst die Risiken ab, du fragst Alternativen ab, du fragst ab, was ist, wenn wir nichts tun zu diesem Zeitpunkt, fragst ab, ist es ein Notfall? Und das Letzte ist, ich höre auf meine Intuition. Was sagt meine Intuition? Das finde ich auch so schön. Und bekommst so eben wirklich nochmal einen besseren Blick drauf, wie so, okay, ich mache das, weil dann bin ich irgendwie, habe ich ein sichereres Gefühl oder so, ne? Das ist so, nicht alle Aspekte dann von Interventionen oder Untersuchungen oder ich hole mir jetzt eben auch ein Gerät, um Herztönchen zu hören, gesehen.
Ja, sehr, sehr guter Tipp. Cool, danke. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin dir gerade so ein bisschen reingegrätscht. Wolltest du noch was zum Thema im Vertrauen bleiben sagen?
Ja, ich wollte noch abschließend sagen, wir haben gerade ja von den inneren Helfern oder von dieser inneren Sicherheit gesprochen, als es um das Helfersystem ging, weil das ist eigentlich das, wo du für dich ansetzen kannst. Ne? Da ist die Bindungsförderung ein Tool, aber eben auch zu wissen, wie kann ich mich regulieren in Triggersituationen, wie kann ich mit gewissen Kommentaren umgehen, ich habe mittlerweile einfach auch so verschiedene schwangerschaftsspezifische Tools, nur das von die Meilensteine angesprochen, das ist zum Beispiel auch etwas, sich die Folgeschwangerschaft wirklich zu strukturieren und kleiner zu machen, dass du dann da nicht am Anfang stehst und denkst, wow, jetzt habe ich hier irgendwie 38, 40 Wochen vor mir, wie soll ich das schaffen, ne? Den ET irgendwie so, wenn du jetzt schwanger wirst, wann ist der dann? Nächstes Jahr irgendwie, ne? 2024, Panik. Und das zum Beispiel sind die Meilensteine auch etwas, wie du dir das strukturieren kannst. Und das sind alles so Dinge, die du tun kannst und die du aus dir heraus machst und die dann auch in dir natürlich eine ganz andere Sicherheit schaffen als ein Ultraschall, das jemals so machen kann. Das heißt nicht, mach keine Ultraschalluntersuchungen, ne? Versteh mich nicht falsch, aber verlass dich nicht nur auf das Äußere, sondern arbeite an diesem Inneren.
Ich kann tatsächlich mal so als Anekdötchen von mir selber berichten. Ich habe mich in den paar Ultraschalluntersuchungen, die ich hatte in den Folgeschwangerschaften, ich habe mich danach nie besser gefühlt als vorher. Mhm. Ich war eigentlich vorher in einem besseren Vertrauen und einer Klarheit, als ich dann diese Untersuchung hatte. Ich würde jetzt nicht sagen, mach sie nicht, weil es ist irgendein, weiß ich nicht, spricht was dagegen. Es war schon okay und schön für mich, das mal visuell gesehen zu haben. Also das sage ich ja für mich so, das war sehr wertvoll für mich mit diesen Sternenkindern. Nichtsdestotrotz, so die Untersuchung, da habe ich mich eigentlich danach eher unsicherer gefühlt, weil sie mir präsenter gemacht hat, wie fragil ja eigentlich alles gerade noch ist.
Ja, spannend.
Wo ich eigentlich ohne diese Untersuchung mehr so in meinem inneren Vertrauen gewesen bin.
Mhm. Ja, spannend. Und das ist so individuell und auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die du dir stellen darfst für die Folgeschwangerschaft. Wie möchte ich denn damit umgehen? Also möchte ich gerade Stichwort Untersuchungen, ein Mehr an Untersuchungen aufgrund meiner Erfahrung, gibt mir das ein gutes Gefühl und eine Sicherheit? Mhm. Oder sage ich, ich möchte genau gleich viel wie davor. Ich möchte kein Mehr, weil es mir eben eher eine Unsicherheit gibt. Mhm. Und da berichten Frauen auch beide. Es gibt in der Folgeschwangerschaft jetzt in meiner Erfahrung den größeren Teil, der sagt, ich möchte mehr Sicherheit, vor allen Dingen am Anfang. Ich habe aber auch schon Frauen begleitet, die gesagt haben, ja, das macht mich alles komplett verrückt, das möchte ich nicht. Weil ich dann ja immer wieder so auch darauf blicke, wie es damals war. Das ist dann immer so ein Vergleich, der gezogen wird. Und das ist ja auch, wie ich es vorhin sagte, das, was wir ja nicht mehr machen wollen in der Folgeschwangerschaft. Wir wollen die Folgeschwangerschaft ja als eigenständig verstehen, um auch diese Hoffnung, ne, wachsen lassen zu können, dass es eben dieses Mal anders ausgeht. Wenn ich immer wieder denke, ja, es war ja damals so und wir machen das, weil es war so, dann ziehe ich ja immer unbewusst auch diesen Vergleich und bewusst. Und dann tue ich mir natürlich da auch schwerer. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut.
Ja.
Und ich fand es sehr, sehr schön, dass du gesagt hast, es ist eine individuelle Frage, ne? Es gibt hier, du kannst hier nicht sagen, mehr oder weniger ist richtig, sondern das kann nur jeder für sich selbst herausfinden. Und wie es bei allem ist, es ist halt eine bewusste, zu treffende Entscheidung. Ne? Nichts, was du einfach passieren lässt, sondern was, worüber du dir Gedanken machst, bevor du diese Entscheidung triffst. Ne?
Genau, genau.
Ja. Als du gerade von dem Vergleichen gesprochen hast, kam mir der Gedanke, ich spreche hier einfach total viel von mir selber, sorry, aber das passt halt auch einfach mega gut als Beispiel. Aber für mich war zum Beispiel so ein Trigger immer Schmerzen im unteren Rücken. So, die habe ich sehr immer miteinander verglichen. Mhm. Wie war das in der intakten Schwangerschaft? Wie war es in der Schwangerschaft, als ich in Woche X die Fehlgeburt hatte? Und wie war es danach? Ja. Und wie haben die sich hier angefühlt und da? Und die waren aber jedes Mal etwas, was mich sehr so in Panik versetzt hat, wenn ich Rückenschmerzen bekommen habe. Gibt es irgendwie so eine Art Notfalltipp für so eine akute Angstsituation? Also ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel einen Tag komplett im Bett gelegen habe und dann auch einfach mich nur noch auf diese Schmerzen konzentriert habe und gar nicht aus dieser Panik herauskam.
Mhm. Ja, das ist genau das, was du beschreibst. Ne? Man befeuert sich ja dann so gegenseitig und kommt da gar nicht heraus. Und das Erste ist eigentlich, da mal wieder herauszukommen aus dieser Gedankenspirale. Und zum Beispiel ein Notfalltipp, der helfen kann, wenn es jetzt noch nicht ganz so, wobei der kann auch helfen, wenn es schon verstärkt ist. Das ist die 5-4-3-2-1-Übung. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Erklär mal.
Genau, da geht es eben genau darum, ich durchbreche dieses Gedankenkarussell und ich komme auch wieder in der Gegenwart an. Denn was wir ja machen dann auch, wenn wir in unserem Angstfilm sind, ist, wir holen so, wie du hast ja gesagt, habe dann verglichen, wie sich die Schmerzen damals angefühlt haben. Und ne, also man ist so in der Vergangenheit drin in seinem Bewusstsein und trifft dazu ab. Und es geht eben wieder darum, in die Gegenwart zu kommen. Und da hilft eine Übung zur Vergegenwärtigung oder zur Achtsamkeit. Und die 5-4-3-2-1 ist, dass du dich im Raum umsiehst. Du kannst gerne, das gehört eigentlich nicht dazu, aber ich finde, man kann da gerne, bevor man in die Übung startet, wirklich ein paar Mal tief auch in den Bauch einatmen, sich nochmal gut auch mit Sauerstoff versorgen, weil das ist ja auch was, was wir dann machen, wenn wir Angst haben, ist, dass wir so flach atmen, ne? Mhm. Und einfach, ja, die Luft reinlassen und dann kannst du dich umschauen und schaust 5 Sachen, die du sehen kannst und schaust die ganz bewusst an. Also ich sitze jetzt hier, ich sehe jetzt hier die Hängematte, ich sehe die Tasche, benennst es dann auch so, ich sehe die Pflanze, ne, was immer du eben siehst. Das nächste
kann ich aber auch für mich im Kopf machen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo
klar, außen wartet,
wäre, ja, ja, wenn das unangenehm
du,
wäre.
Ja, ja. Oder, ja. Wenn du jetzt bei der Vorsorge sitzt oder so, sagst du es im Kopf. Ne, aber sag ja. Das Wort kurz oder denke das Wort kurz.
Ich stelle mir gerade vor, wie einer im Wartezimmer sitzt.
oder mehrere. Ja.
Das wäre auch gut. Wir können miteinander verstehen.
genau, also 5 Sachen, die du sehen kannst, dann sind es 4 Sachen, die du fühlen kannst. Also das bewegst du dann, nimmst du dann deinen Arm, jetzt hier die Stuhllehne, ein Kleid oder hier das, die Flasche oder so, dass du das wirklich anfasst und auch in dieses Gefühl dann wirklich gehst, in diese Sinnesempfindung gehst. Dann sind es 3 Sachen, die du hören kannst. Auch da wirklich dich, ne, hinlenkst, in dieses Geräusch reingehst. Mhm. 2 Sachen, die du riechen kannst. Und 1 Sache, die du schmecken kannst. Mhm. Na, und das holt dich halt wirklich erstmal raus. Und wenn du merkst, bei der einen Sache, du bist noch nicht durch, dann kannst du es gleich nochmal machen. Na, bringt dich in die Gegenwart zurück.
Sehr cooler Tipp, danke dafür.
Sehr gerne.
Ich habe noch eine Frage auf meinem Zettel. Wir haben da gerade am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Ich stelle es mir unheimlich schwer vor, auch Freude und Hoffnung zuzulassen, ohne sich schuldig zu fühlen, dem Kind gegenüber, was eben hier nicht bei uns sein kann. Hat man wahrscheinlich immer wieder im Hinterkopf, oh ja, darf ich mich jetzt überhaupt freuen? Weil ist es nicht unfair gegenüber dem Baby, was nicht hier bei uns leben darf? Mhm. Wie kann ich mit diesen Schuldgefühlen umgehen? Was kann ich für mich tun? Du hast gerade schon angesprochen, diesen Unterschied machen zwischen 2 verschiedenen Schwangerschaften, 2 verschiedenen Kindern.
Ja. Genau. Weiterhin, das habe ich, glaube ich, anfangs auch angesprochen, zu schauen, wie kann ich weiterhin in Beziehung mit meinem verstorbenen Kind bleiben, obwohl es nicht da ist. Die ist in der Regel eh schon ganz ausgeprägt vor der Schwangerschaft, dass Frauen regelmäßig Kerzen gestalten, ganz viel am Grab sind oder am Friedwald oder eben da an dem Ort, an dem ihr Sternenkind ist. Manchmal ist es auch zu Hause oder sie haben einfach einen schönen Ort. Sie schreiben Briefe, haben Tattoos, haben Armbänder, also pflegen einfach auch schon diese Beziehung. Und sich zu fragen, wie kann das weitergehen? Das darf sich auch ruhig verändern in der Folgeschwangerschaft, jetzt da ich schwanger bin. Und das auch zu wissen, es ist okay, wenn es sich verändert. Und ich vergleiche das immer auch mit einem lebenden Kind. Wenn du ein lebendes Kind hast, dann verändert sich das auch. Dann sind da plötzlich 2 Kinder und die Aufmerksamkeit geht auf 2 Kinder. Und so ist es eben auch mit einem Sternenkind. Deine Aufmerksamkeit teilt sich jetzt auf 2 Kinder. Und das Besondere ist eben bei deinem Sternenkind, es ist natürlich nicht da. Also ich hatte ja dann eine Schwangerschaft mit Kleinkind und die Liana, da war es sogar eher so, dass die Leni in meinem Bauch hinten runtergerutscht ist, weil ich halt schwanger war. Die Liana war anfangs 1,5. Ne, also mit wirklich einem kleinen Mädchen zu Hause, die total meine Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und sie kann sie sich halt holen. Ne? Also sie sorgt halt dafür, dass sie meine Aufmerksamkeit. Und das kann meine Sternentochter ja nicht. Und das ist auch so das, wo dann häufig solche Schuldthemen hochkommen. Ne?
Ja.
Wenn man merkt, ich war jetzt irgendwie 2 Wochen nicht am Grab. Ne, also so sind dann so die Gedanken und wow, und vergesse ich sie jetzt? Und ich glaube persönlich auch, was da eben sehr stark angetriggert wird, ist so diese unbegründete Angst ja auch, dass du sie auch vergisst oder ihr nicht mehr diese Beachtung schenkst oder ihm, wie es häufig ja im Umfeld einfach passiert. Ne, das erfährt man ja ganz, ganz häufig, dass das Leben geht halt weiter. Und es ist eben nicht ihr Kind, sondern es ist dein Kind. Das heißt, das Umfeld adaptiert das ja viel, viel schneller und lebt so weiter. Und das ist so eine Angst, die dann so angetriggert wird. Wenn ich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt zu sehr freue oder wenn ich jetzt nicht regelmäßig weiterhin dahin gehe, Vergesse ich dann mein Kind auch oder liebe ich es dann weniger? Also so, das sind gar keine bewussten Gedanken, sondern das ist so dieses Schuldgefühl, die Grundlage dieses Schuldgefühls. Und wie gesagt, da zu wissen, dass es ganz normal ist, dass zwei Kinder sich die Aufmerksamkeit jetzt teilen und in dieser besonderen Konstellation es eben so ist, dass das lebende Baby in deinem Bauch eine andere Aufmerksamkeit fordert als dein verstorbenes Kind. Und dass sich das wandeln darf, dass du für dich rausfinden darfst, wie gestalte ich das jetzt? Und ja, dass du für dich einfach auch weißt, es ist okay, du musst deine Liebe nicht beweisen. Du musst nicht täglich weinend am Grab sitzen, ne, um die Liebe für dein Kind zu beweisen. Also das ist ja immer so. Vor einem selbst ist das ja meist, ja, ne? Vor einem selbst irgendwie so. Ja. Du liebst einfach, Punkt. Und du musst es nicht irgendwie beweisen, ne? Das ist auch so etwas. Ja. Was da hilft, genau.
Sehr schön, danke.
Sehr gerne.
Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich in einer Folgeschwangerschaft sehr viel für mich tun würde und sehr aktiv arbeiten müsste.
Ja.
Frauen, die das genauso wissen und auch das Bedürfnis haben, die jetzt inspiriert sind von dir, wie können die mit dir zusammenarbeiten? Was gibt's so bei dir? Welche Möglichkeiten hat man?
Genau, also mittlerweile gibt es deutlich mehr als zu Anfang. Ich habe ja begonnen mit dem Intensivkurs, mit dem Gruppencoaching für Frauen in der Folgeschwangerschaft. Das geht über 12 Wochen. Ist ein Gruppencoaching, was aus persönlicher Begleitung, aus wöchentlichen Live-Treffen und einer ganz großen Wissensbibliothek, also abgedrehte Videos, eine Online-Bibliothek zum Thema Folgeschwangerschaft besteht. Der Healing Circle, und mittlerweile gibt es denselben Intensivkurs für Frauen, die aktuell nicht schwanger sind, also für Sternenkindmamas, die einen weiteren Kinderwunsch haben und die sich darauf vorbereiten möchten. Na, das ist so ein bisschen dann an manchen Stellen eben verändert, aber es ist eben auch ein 9 Wochen Gruppencoaching und so vom Aufbau her ist es dasselbe.
Denn, aber voll wichtig, man muss ja wirklich, also du hast ja dann den positiven Schwangerschaftstest und du kannst ja nicht dann erst anfangen, dir Gedanken zu machen, oh shit, jetzt stecke ich dann schon im Strom drin.
Ja. Und das ist so wichtig, was du gerade sagst, weil es sind echt zwei Paar Stiefel, ob du sagst, ich wünsche mir so sehr, schwanger zu werden. Das hatte ich übrigens mit Tag 1 nach Laras Tod, habe ich gedacht, ich möchte ein Folgekind haben. Das war auch echt so meine Hoffnung. Ich glaube, hätte ich diese Hoffnung nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich völlig kollabiert so in dieser Anfangszeit. Aber da war mir das noch gar nicht so klar. Ne? Eigentlich wollte ich in dem Moment auch die Lara zurückhaben und wollte gar nicht unbedingt ein Folgekind. Und ich hatte dann ja ein Jahr lang Zeit, mich vorzubereiten. Und es ist dann, selbst nach dem Jahr war es dann so, nach so diesem anfänglichen Freude-High, war es so, okay, boah, krass, jetzt bin ich wirklich wieder schwanger. Jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Und jetzt habe ich wirklich auch wieder etwas zu verlieren, ne? So, also es sind so zwei Paar Stiefel, sich das zu wünschen und es dann tatsächlich zu sein.
Ja. Du arbeitest erstmal in Gedanken so nur darauf hin, schwanger zu werden und vergisst manchmal nicht zu fragen, ja, und was ist dann?
Was ist dann? Ja. Und da ist eben der Regenbogen Mamas to Be-Kurs mega. Also du startest halt schon ganz, ganz anders in die Folgeschwangerschaft. Das ist für manche Frauen auch, um überhaupt zu klären, ne? Möchte ich wieder schwanger werden? Kann ich mich überhaupt nochmal darauf einlassen? Ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit? Und genau, das sind die großen Kurse, mit denen ich arbeite. Ich arbeite da auch immer mit einem persönlichen Kennenlerngespräch vorab, was eben auch wichtig ist, zu schauen, passt das mit uns? Passt das auch von dem, was dein Bedürfnis ist? Ne? Weil manchmal ist dann vielleicht auch ein therapeutisches Angebot das passendere Angebot. Manchmal ist vielleicht auch noch länger in der aktiven Trauerverarbeitung etwas zu tun, das passendere Angebot. Dann würde ich einfach, das finde ich halt im Vorgespräch raus. Ne? Das ist mir wichtig, bei diesen persönlich begleiteten Angeboten, das auch so zu machen. Und ganz neu biete ich jetzt aber auch tatsächlich Masterclasses an. Das sind Wissensveranstaltungen. Da habe ich jetzt kürzlich 2 gemacht. Das ist einmal die Masterclass in Vertrauen durch das erste Trimester und in Vertrauen durch das dritte Trimester. Das war eine Live-Veranstaltung, da kann man jetzt die Aufnahme kaufen. Es sind fast 3 Stunden, wo ich über diese Besonderheiten des jeweiligen Trimesters spreche und eben auch ganz praktische Tools an die Hand gebe, die für die jeweilige Zeit umsetzbar sind. ne, was du machen kannst. Und es ist eben so unterschiedlich, an was Frauen auch brauchen in der Folgeschwangerschaft. Also diese Intensivkurse, diese Gruppencoachings, die ich anbiete, die sind wirklich so ein komplett ganzheitliches Programm, wo ich mich selbst als Betroffene auch gesehen habe. Das hätte ich mir gewünscht. Jemand an meiner Seite, eine persönliche Begleitung, Austausch mit anderen Frauen in einer Kleingruppe und selber Dinge zu lernen, die ich tun kann, die ich an die Hand bekomme. Na, das war so mein Bedürfnis. Es gibt aber auch Frauen, die haben das gar nicht so und für die ist zum Beispiel so eine Masterclass dann cool. Die sagen, ich bin eigentlich so ganz gesettelt, aber ich habe jetzt irgendwie ein Thema mit dem ersten Trimester oder mit dem dritten und dann mache ich das. Na, also, und da könnt ihr einfach, also für die, die Interesse haben, auf meiner Webseite www.regenbogenmamas.de euch umschauen oder mich gerne auch anschreiben.
Klingt sehr, sehr spannend. Ich pack's natürlich auch in die Shownotes.
Super, danke dir.
Kerstin, hast du das Gefühl, du hast noch irgendwas zu ergänzen, irgendwas Wichtiges zu sagen zum Abschluss?
Oh, ich könnte noch so viel sagen, aber ich glaube, da müssen wir uns nochmal treffen. Das ist ein riesen Thema und vielleicht dann ganz speziell noch eins rauspicken. Also du kannst ja zur Bindungsförderung dich eine Stunde unterhalten, du kannst dich zum Thema Trigger eine Stunde unterhalten, zum Thema Umgang mit anderen. Ne? Nee, ich möchte abschließen, kann ich nur sagen, ja, du kannst eine wunderschöne, vielleicht ist es dir jetzt gerade nicht bewusst, aber du kannst eine wunderschöne Folgeschwangerschaft haben, kannst super kraftvoll sein, du kannst in der Folgeschwangerschaft schon ganz viel für dich auch wieder ausheilen, was durch deinen Verlust auch entstanden ist. Und verwechsel es nicht, ich höre ganz häufig auch, habe ich jetzt in der Masterclass auch erst wieder gehört, mich nervt das oder ich bin wütend, dass ich diese Naivität verloren habe, ne, dass alles so für mich schwerer ist. Und ich habe ja dann gesagt, du musst nicht diese Naivität haben, um eine schöne Folgeschwangerschaft zu haben. Die braucht es nicht. Und ist es denn so erstrebenswert, so super naiv, ne, durch die Welt oder durch die Schwangerschaft zu gehen oder eher nicht mit viel Wissen und mit viel Bewusstsein? Und ich hatte Frauen bei mir, die haben gesagt, das ist eigentlich die schönste Schwangerschaft, weil sie sich nochmal ganz anders kennengelernt haben. Es passiert ja eh in jeder Schwangerschaft, wachsen wir als Frauen so sehr, ne, in unsere Mutterrolle hinein. Es kommen eigene Themen nochmal hoch. Und ich finde es ein unglaubliches Geschenk, wenn du dir das anschaust und daran wachsen kannst mit dir, mit deinem Baby. Und ja, insofern kann die Folgeschwangerschaft oder kann deine Folgeschwangerschaft vielleicht auch die schönste für dich sein. Ja, also denk nicht, das ist irgendwie 40 Wochen die Hölle. Nein, das ist es nicht. Ganz, ganz wichtig.
Ja. Dankeschön für diese wunderschönen Worte.
Sehr gerne.
Danke, dass du da warst heute.
Danke fürs Zuhören. Danke für die Einladung.
Ich verabschiede mich.
Tschüss.